Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zum letzten Referat kommen und versuchen, die schönen Darstellungen der beiden Vorreferate ein bisschen in den Kontext zu setzen. In den Kontext zu setzen, was Bildgebung, Imaging, aber ganz allgemein Diagnostik in den rezenten Guidelines bedeutet. Mit den rezenten Guidelines, und wir haben sie im ersten Referat von Frau Professor Maschenbauer schon gehört, es wurden abgefasst, zuletzt von der ESC und von der Heart Failure Association der ESC 2016, wurden klare Statements abgegeben, die doch eine gewisse Neuerung oder Innovation bedeuten. Und Sie haben schon gehört in den Vorreferaten, MR ist sicherlich geeignet, eine höhere Präzision in die Untersuchungsabläufe zu bringen. Und diese Präzision ist deshalb auch gefordert, weil wir in den neuen Guidelines eine neue Klassifizierung kennengelernt haben. Gerade im intermediären Bereich zwischen den im Vorreferat klar dargestellten Heart Failure mit reduzierter Ventrikelfunktion und Heart Failure mit erhaltener Ventrikelfunktion haben wir nun eine neue Kategorie, die Herzinsuffizienz mit Mid-Range Ejection Fraction, die eben genau zwischen 40% und 50% einen intermediären Bereich abdeckt. Und um diese Patienten exakt klassifizieren zu können, ist es notwendig, geeignete diagnostische Maßnahmen heranzuziehen. Und eine dieser geeigneten diagnostischen Maßnahmen ist sicherlich die kardiale Kernspintomographie, wie ich noch zeigen werde. Nun, die Diagnostik der chronischen Herzinsuffizienz hat basal oder ruht basal auf drei Pfeilern. Zunächst einmal das Assessment der Vortestwahrscheinlichkeit, die Feststellung der Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine Herzinsuffizienz zu haben. Das wird gemacht mit der Erhebung der klinischen Vorgeschichte des Patienten, also eine Vorgeschichte von koronarer Herzkrankheit, Zustand nach koronarer Revaskularisation, eine Anamnese einer Klappenerkrankung oder einer arteriellen Hypertonie. Zum Zweiten die klinische Untersuchung und zum Dritten das EKG, das in der Basisdiagnostik vor allem per Exklusion eine Rolle spielt, also ein Vorliegen jeder Abnormität erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine Herzinsuffizienz zu haben. Der zweite Faktor sind die natriuretischen Peptide in der Diagnostik und der dritte Faktor ist das Imaging und hier ist die Basis des Imagings ganz klar dem Echo zugeordnet. Echo ist einfache, günstig und rasch zur Verfügung stehende Methode, die bedzeitmäßig eingesetzt werden kann. Aber das Imaging und die Diagnostik umfasst in selektierten Patienten abhängig von der vermuteten Ätiologie der Herzinsuffizienz eine Erweiterung. Und hier steht schon an der ersten Stelle das kardiale MRT, das vor allem zur Evaluierung der kardialen Struktur und Funktion zur Anwendung kommt. Aber in selektierten Fällen, auch das werde ich noch kurz ansprechen, gilt nach wie vor der Einsatz der Koronarangiographie als eine der wesentlichen diagnostischen Ergänzungsmethoden. In manchen selektierten Fällen, vor allem dann, wenn es in den Endstage-Bereich geht, die invasive Diagnostik, Rechts-Links-Herzkatheter, hemodynamisches Assessment, Perfusionsvitalitätstestung, haben Sie schon gehört, zur Planung von Revaskularisationsmaßnahmen bei ischämischer Genese, Belastungstests, Spiroergometrie zur Erfassung der Leistungsfähigkeit und der maximalen Sauerstoffaufnahme und in selektierten Fällen auch Endomyokardbiopsie. Nun, wenn wir in der Erstdiagnose einer Herzinsuffizienz uns daran machen, die Ätiologie festzuhalten, so geht es in erster Linie um drei große Gruppen. Erstens festmachen des erkrankten Myokards oder erkennen von geänderten Ladungsbedingungen, zum Beispiel einer myokardialen Restriktion oder einer Perikardkonstriktion oder eines Klappenfehlers oder auch das Vorliegen von Arrhythmien. Wenn es aber um das Myokard geht und um Myokarderkrankungen, dann ist das Imaging und das Festlegen der Myokardstruktur ganz von essentieller Bedeutung. Und Sie sehen hier aufgelistet aus einer Tabelle direkt aus den Guidelines entnommen, die unterschiedlichen Kategorien, wie Myokard erkranken kann und dann zur Herzinsuffizienz führt. Sie haben gehört, ischämische Genese, den gesamten Formenkreis von Narbe über Stunning, Hibernation bis hin zu epikardialen koronaren Störungen. Toxische Erkrankungen, akut toxisch, aber vor allem im Zusammenhang auch mit dem Einsatz von Therapeutikern in der Onkologie, die ganz definierte Nebenwirkungen haben und Myokard schädigen können und letztlich in einer Herzinsuffizienz münden können. Immunmedierte Erkrankungen, da haben Sie im Vorreferat eine große Auswahl davon gehört, die entweder auf Basis von Infektionen vorliegen können, aber auch nicht infektiöser Genese. Infiltrative Erkrankungen, wieder abgegrenzt zwischen malignen Ursachen oder auch nicht malignen Ursachen, wie zum Beispiel Sarkoidose, Hämochromatose oder ähnliches. Metabolische Störungen und genetische Abnormitäten. Und die hier rot hinterlegten Bereiche sind die Domäne, wo die Myokard-Charakterisierung eine ganz vordergründige Rolle spielt. Die ischämische Genese, Abgrenzung bzw. Nachweis, immunmedierte oder inflammatorische Erkrankungen des Myokards und infiltrative Geschehen, die zu einer Herzinsuffizienz führen können. Diese Tabelle, und ich werde es gleich noch etwas übersichtlicher zeigen, zeigt eine Darstellung, welche diagnostischen Maßnahmen seitens des Imagings zur Anwendung kommen für die Charakterisierung und weitere Abklärung einer Herzinsuffizienz. Und Sie sehen ganz oben mit einer Klasse 1 Empfehlung hinterlegt die transthorakale Echokardiographie. Das ist jene Methode, die in der Basisdiagnostik eingesetzt wird und die breiteste Anwendung hat. Und gefolgt darunter von einer Reihe von Empfehlungen, und die sind durchwegs sehr hoch gerankt in dem Empfehlungsgrad, ebenfalls überwiegend Klasse 1 oder 2a Empfehlungen, ist die kardiale Kernspintomographie. Noch einmal, das Echokardiogramm ist die Basisdiagnostik zur Erfassung der kardialen Funktionsstörung, sowohl diastolisch als auch systolisch, vor allem für die Diagnosestellung, aber auch für die Planung und Überwachung der Therapie. Nun, beim Echo ist man etwas präziser geworden in den rezenten Guidelines. Assessments wie etwa die Teichholz-Methode gehören der Vergangenheit an und sollten nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern Methoden, die doch mit einer höheren Präzision die myokardiale Funktion darstellen, und immer wird als Goldstandard die kardiale Kernspintomographie hier zum Vergleich herangezogen. Und es ist in den neuen Empfehlungen so abgefasst, dass durchaus die 3D-Echokardiographie eine vermehrte Bedeutung genießt. Auch der Einsatz des Kontrasts in der Echokardiographie, um die Sichtbarkeit und die Darstellung des Endokards zu verbessern und die Präzision der Untersuchung zu erhöhen. Aber wieder immer im Kontext zum Goldstandard, nämlich der kardialen Kernspintomographie gesehen. Nicht näher eingehen möchte ich auf die Doppleruntersuchung, aber Sie haben im Vorreferat gehört, die diastolische Herzinsuffizienz, und hier ist der Doppler zweifellos ein ganz wichtiger diagnostischer Marker für die Diagnosestellung neben anderen strukturellen Auffälligkeiten in der Echokardiographie. Aber sehr breite Empfehlung hat in den rezenten Guidelines die Kernspintomographie genossen oder eingenommen. Sie sehen, in einer Klasse 1 Empfehlung sollte die Kernspintomographie dann primär eingesetzt werden, wenn Sie ein schlechtes Schallfenster haben. Das ist ganz klar und auch in der Diskussion angeklungen, dass wir häufig tatsächlich im Assessment für wichtige Entscheidungen wie etwa Klassifizierung, ob ein Patient sich eignet für die Indikationsstellung zur AICD-Implantation, eine hohe Präzision gefordert wird. Und das Zweite sind komplexe angeborene Vizien des Erwachsenenalters, wo auch im Assessment frühzeitig in der Bildgebung die kardiale Kernspintomographie mit einer Klasse 1 Empfehlung zum Einsatz kommen sollte. Und ebenfalls mit einer Klasse 1 Empfehlung sollte zur Gewebscharakterisierung dann, wenn der Verdacht besteht, dass eine Myokarditis zugrunde liegt, eine Amyloidose, Sarkoidose, Fabry, Non-Compaction, Hämochromatose, also alles das, was Sie im Vorreferat ausführlich gehört haben. Mit einer Klasse 2a Empfehlung, das Late Gadolinium Enhancement, Immer dann, wenn es wahrscheinlich ist oder aufgrund nichter oder vorausgehender Tests nicht sicher nachgewiesen oder ausgeschlossen werden kann, dass doch eine ischämische Komponente dahinter liegt, also Differenzierung ischämisch, nicht ischämisch, und mit einer Klasse 2b-Empfehlung dann, wenn es darum geht, eine myokardiale Revaskularisation zu planen, eine Stressuntersuchung, und da ist das Stress in MR, wie Sie im ersten Referat gehört haben, eines der Methoden, eben Viability und Ischämie nachzuweisen. Sie haben ähnliche Bilder schon gesehen. Hier ein Bild eines 42-jährigen Mannes, der sich wegen eines AV-Block dritten Grades vorgestellt hat. Er ist einmalig synkopiert und hat schon eine längere Vorgeschichte mit Dyspnoe. Mehr war von dem nicht bekannt, und wir hatten die Gelegenheit, den noch vor der Schrittmacherimplantation in ein MR zu legen. Und dieses MR zeigt, ähnlich wie im Vorreferat bereits dargestellt oder noch schöner dargestellt, Auffälligkeiten im Sinne eines Late Gadolinian Enhancement hier im interventrikularen Septum einer kardialen Sarkoidose entsprechend. Erst nachher ist das Röntgen gemacht worden. Davon war der Patient bislang, oder diese Vorgeschichte war beim Patienten bislang nicht bekannt. Hier sehen Sie schon eine Auffälligkeit im Bereich einer bilateralen Hilusvergrößerung als Ausdruck auch einer Lungensarkoidose oder Lungenmitbeteiligung im Rahmen dieser Erkrankung. Oder hier noch einmal ergänzend bei einem 60-jährigen Patienten, der sich wegen ausschließlich Atemnot und nie Angina pectoris oder Thoraxschmerz vorgestellt hat und zunächst mit einer dilatative Kardiomyopathie klassifiziert wurde, wo aber schon auffällig war, dass eine segmentale Kontraktionsstörung vorgelegen ist. Und Sie sehen hier ein deutliches, nahezu transmurales Enhancement als Ausdruck einer transmuralen Narbe eines abgelaufenen Myokardinfarkts. Ich habe schon angedeutet, auch die Koronarangiographie hat heute als ergänzende Untersuchung bei selektierten Patienten eine tragende Rolle in der Diagnostik der chronischen Herzinsuffizienz, und zwar dort, wo die Patienten typische Symptome einer Angina pectoris haben und es wahrscheinlich ist, dass die Patienten auch in dieser Hinsicht von einer myokardialen Revaskularisation profitieren können. Beispiel, eine 63-jährige Frau, ausschließlich Dyspnoe, nie Angina pectoris, und in der Ergometrie, die von der Endstreckenbeurteilung nicht konklusiv war, hier eine Leistungslimitierung bei 125 Watt, und Sie sehen in der Kernspintomographie, in der invasiven Diagnostik eine hochgradige Stenose, Bifurkationsstenose am distalen Hauptstamm der linken Kranzarterie, die in weiterer Folge einer orthokoronaren Bypass-Operation zugeführt wurde. Anderes Beispiel, wieder aus dem ischämischen Formenkreis, ein 65-jähriger Patient, ebenfalls primär klassifiziert als klassische dilatative Kardiomyopathie ohne Angina pectoris Beschwerden, bei dem dann bei hoher Vortestwahrscheinlichkeit und pathologischer Ergometrie eine invasive Diagnostik gemacht worden ist und eine schwere Dreigefäßerkrankung diagnostiziert werden konnte. Auch dieser Patient wurde mittels Bypass-Operation revaskularisiert. Ich fasse zusammen, eine rezente Publikation hat den Stellenwert der kardialen Kernspintomographie insofern subsumiert, dass der Einsatz im nicht-ischämischen Bereich in drei Positionen eine vordergründige Rolle spielt. Zunächst einmal in der Diagnosestellung. Hier kann mit den Sinneaufnahmen die Funktion, die Größe, die Masse sehr gut dargestellt werden. Mit dem T1-Mapping Fibrose nachgewiesen werden, mit dem T2-Mapping Inflammation und Eisen nachgewiesen werden, wenn die Fragestellung in Richtung einer Hämochromatose geht. Und zwei weitere Indikationsstellungen, nämlich im Falle einer klinischen Verschlechterung. Auch hier ist es MR sehr gut geeignet, reproduzierbar den Verlauf der Verschlechterung objektiv darzustellen, wieder mit Sinneaufnahmen, und auch den Verlauf der Fibrose darzustellen mit T1-Mapping, um zu sehen, wie sich tatsächlich auch die myokardiale Struktur im Verlauf der Erkrankung verändert hat. Und als letzte Indikation die Beurteilung des Behandlungserfolgs. Auch hier kann man etwa bei einer Myokarditis oder bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel einer Hämochromatose, wo man eine Depletionstherapie durchführt, mit dieser Untersuchung sehr gut im Verlauf mappen, ob tatsächlich auch objektiv eine Änderung hier nachzuweisen ist. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen den Stellenwert der kardialen Kernspintomographie in den rezenten Guidelines. Die Bedeutung wurde höher bewertet, Klasse 1 bei limitierten Schallfenstern und komplexen angeborenen Vitium, wo primär die kardiale Kernspintomographie schon zum Einsatz kommen sollte und die myokardiale Gewebecharakterisierung auch mit einer Klasse 1 Empfehlung, dann wenn der Verdacht eben besteht auf eine infiltrative oder inflammatorische Kardiomyopathie. Als Klasse 2a Empfehlung bei der Differenzierung ischämisch, nicht ischämisch, wenn hier ein offener Punkt bleibt, so sollte hier die Kernspintomographie, vor allem das Late Enhancement zur Anwendung kommen und die Stressuntersuchung für Vitalitätsischämie-Diagnostik vor einer geplanten Revaskularisation. Und letztlich drei Anwendungsgebiete, vor allem die initiale Evaluierung, die Objektivierung bei klinischer Verschlechterung und die Kontrolle bei therapeutischen Interventionen zur Therapieüberwachung. Danke für die Aufmerksamkeit.